Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 26: Eine Verzerrung.
Bist du dir sicher, dass es dir gut genug geht, das jetzt zu machen? Du kannst dir ein paar Tage frei nehmen und dich erstmal erholen, falls es hilft.
Nein, ist schon in Ordnung. Tim holt mir einen Kaffee und ich möchte das lieber loswerden, solange die Erinnerung noch frisch ist. Außerdem hast du Martin auch nicht freigegeben, als er seinen Vorfall hatte.
Martin musste auch im Archiv einziehen. Ich meine, ich hätte ihm ja schlecht Urlaub im Büro geben können. Und außerdem war er nicht verletzt.
Es ist nur ein Kratzer, John. Das wird schon wieder. Können wir anfangen?
Okay, okay. Aussage von Sascha James, Assistenzarchivarin des Magnus-Instituts London. Bezüglich...
Nennen wir es einfach eine Reihe von paranormalen Begegnungen.
Aufnahme direkt durch das Objekt, 2. April 2016.
Richtig. Nun, ich bin sicher, du weißt noch, dass ich relativ skeptisch über die Gefährlichkeit dieser Jane Prentice war, als du Martin angeboten hattest, dass er vorübergehend ins Archiv ziehen könnte. Ich meine... Es ist nicht so, dass ich ihm seine Geschichte nicht geglaubt hätte. Es schien nur, naja, Martin ist ein großartiger Forscher, aber sein Selbsterhaltungstrieb ist nicht besonders ausgeprägt. Und um ehrlich zu sein, dachte ich mir, dass falls diese Prentice wirklich so gefährlich wäre, wie jeder zu glauben scheint, dann hätte er die Begegnung mit ihr mit ziemlicher Sicherheit nicht überlebt. Versteh mich bitte nicht falsch, ich meine... Ich habe die gleichen Aussagen und Berichte gelesen wie du, also mir ist durchaus bewusst, wie viele Menschen wegen ihr gestorben sind. Wie war das nochmal? 6 Krankenhausmitarbeiter? Allein bei ihrer Einlieferung?
6 durch den Befall und ein 7. mit gebrochenem Genick durch die Flucht.
Genau, aber das war vor 2 Jahren und was auch immer sie jetzt ist, es klingt, als ob ihr Zustand sich verschlechtert hat. Ich war mir einfach nicht sicher, wie viel Schaden sie noch wirklich anrichten kann. Also ja, ich schätze, ich war nicht so vorsichtig, wie ich es hätte sein sollen, als ich gestern ins Institut gekommen bin. Die Sache ist die, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie gefährlich sie wirklich ist. Ja, ich habe draußen auch viele von diesen silbernen Wurmdingern herumkriechen gesehen, genau wie du. Und ich habe mir vorgenommen, jedes Mal auf sie zu treten, wenn sie mir vor die Füße kommen. Was jetzt passiert ist, hat die Dinge komplizierter gemacht, schätze ich. Ich weiß nicht genau, was das alles bedeuten soll. Ich fange wohl am besten mit der ersten Sache an, die mir aufgefallen ist. Ich wohne in der Nähe des Finsbury Park und das Haus ist alt. Viktorianisch, glaube ich. Und es hat alle möglichen seltsamen kleinen Macken, obwohl es eigentlich gut repariert und in Schuss gehalten wird. Eine davon sind die Fenster. Die Fenster in den Wohnungen selbst sind in Ordnung, aber die im Treppenhaus... Das Glas von denen ist verzogen. Es sieht aus, als gäbe es da Blasen in den Fenstern und wenn man durch die auf die Straße hinunterschaut, ist es immer ein bisschen seltsam. Das Glas verbiegt das Licht und alles, was man durch das Fenster sehen kann, ist verzerrt. Bis vor ein paar Tagen habe ich nie wirklich darauf geachtet. Also ich wollte nur sagen, dass das nichts Neues ist. Es war vorgestern, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Wenn ich morgens die Treppe hinuntergehe, verbringe ich manchmal ein paar Sekunden damit, aus dem Fenster zu schauen und die Leute auf der Straße unter mir zu beobachten. Ich bewege meinen Kopf so, dass ich sie durch das verzogene Glas sehe und sie verzerren sich, wie in einem Spiegelkabinett. Es ist ein bisschen albern, aber ich habe ansonsten einen ziemlich langweiligen Arbeitsweg nach Victoria. Also genieße ich die kleinen Freuden, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Also, an diesem Morgen hielt ich wieder vor dem Fenster inne und bemerkte dabei, dass eine der verzerrten Gestalten ein bisschen daneben war. Sie sah zu groß aus, die Gliedmaßen und der Körper waren sehr dünn, irgendwie wellenförmig, als hätten sie keine Struktur oder Knochen in sich. Ich konnte das Gesicht nicht erkennen, aber was am bizarrsten war... Es waren wohl die Hände. Sie wirkten durch das verzerrte Licht gedehnt und aufgeblasen. Sie waren fast so groß wie der ganze Torso. Die Finger waren lang und steif und schienen in scharfen Spitzen zu enden. Es stand völlig regungslos da und ich konnte spüren, wie es mich anstarrte. Als ich den Kopf zur Seite drehte, sah ich, dass diese Person, die ich gerade anschaute, ein großer Mann mit langem, blondem Haar war. Er stand weder still, noch war er mir zugewandt, sondern bewegte sich um die Auslage des Blumenladens auf der anderen Straßenseite. Nichts an diesem Mann schien besonders seltsam zu sein, aber ich wollte daran denken, die Augen nach ihm offen zu halten. Als ich nochmal durch die Blase aus gebogenem Glas sah, erblickte ich wieder diese große Gestalt mit den schlaffen Armen und den riesigen Händen. Nun, du kennst mich, John. Ich bin jetzt nicht gerade der mutigste Mensch auf der Welt. Im Allgemeinen meide ich Horrorsachen und auch um Achterbahnen mache ich eher einen Bogen in den seltenen Fällen, in denen ich mal Gelegenheit hätte, eine zu fahren. Also war ich genauso überrascht davon, dass diese unbestreitbar unheimliche Gestalt mich nicht mehr beunruhigt hat. Ich meine, ich war ein bisschen nervös, klar. Ich hatte noch nie direkte Erfahrung mit dem Übernatürlichen gemacht. Und je mehr ich hinsah und überprüfte und nochmal überprüfte, desto sicherer war ich mir, dass das dort ohne Zweifel übernatürlich war. Um ehrlich zu sein, ich war überrascht, wie schnell ich das akzeptiert habe. Ich habe mich immer als Skeptikerin betrachtet. Und bis vor kurzem hätte ich gesagt, dass die Arbeit am Institut mich nur noch mehr darin bestärkt hat. Jedenfalls schaute ich etwa 10 Minuten lang zu, bis der blonde Mann einen kleinen Strauß Linien gekauft hatte und wegging. Als er weg war, verschwand auch die verzerrte Gestalt mit den langen Händen. Ich ging hinunter auf die Straße und hinüber zu dem Blumenladen. Die Frau, die dort arbeitete, schaute mich ein wenig verwirrt an, als ich gefragt habe, ob gerade ein großer, blonder Mann in ihrem Laden gewesen sei. Sie bejahte dies. Und nein, sie habe nichts Seltsames bemerkt. Und sie fragte mich dann, ob ich Blumen kaufen wolle. Ich war selbst ziemlich verwirrt und ein bisschen nervös, also habe ich den Laden verlassen. Da ich allerdings schon ziemlich spät dran war für die Arbeit, beschloss ich, die Sachen zu ignorieren und einfach die Augen offen zu halten. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis ich ihn wiedergesehen habe. Es gibt ein kleines Café, das ich normalerweise morgens auf dem Weg zur Arbeit besuche. Ich liebe das Gebäude des Instituts, keine Frage. Es ist wunderschön, aber aus finanzieller Sicht wünschte ich wirklich, es wäre nicht ausgerechnet in Chelsea. Alles hier ist so teuer. Ich laufe normalerweise von der Victoria Station runter. Es ist ein langer Weg, aber sehr schön. Und es gibt mir die Möglichkeit, unterwegs einen Kaffee zu kaufen. Wie gesagt, ich war an diesem Morgen spät dran, also war ich etwas unschlüssig, ob ich mir einen holen sollte. Aber als ich durch das Fenster schaute, sah ich eine bekannte Gestalt an einem der Ecktische. Und wieder schaute der blonde Typ nicht in meine Richtung, noch schien es Anzeichen zu geben, dass er sich meiner Existenz bewusst war. Trotzdem war er da, und ich war kurz davor, hineinzugehen und ihn zur Rede zu stellen, als ich die Uhrzeit bemerkte und beschloss, dass es wichtiger war, zur Arbeit zu gehen. Außerdem, ja, es ist so schön, aller guten Dinge sind drei. Ich beschloss, wenn er ein drittes Mal auftauchen sollte, dann würde ich ihn ansprechen. Ich weiß allerdings nicht genau, was ich eigentlich sagen wollte. Bist du insgeheim ein Monster? Wäre wahrscheinlich ein guter Anfang gewesen. Als ich dann hier ankam, wurde mir klar, dass ich mir keine Sorgen über die Zeit hätte machen müssen. Du hattest einen Streit mit Tim über, wie heißt nochmal der Architekt, von dem er besessen ist?
Robert Smirk.
Ja, genau der. Also, ich fing schon an, es zu bereuen, dass ich mir keinen Kaffee geholt hatte und mich nicht mit groß, blond und monströs unterhalten hatte. Denn es schien nicht so, als hätte ich hier viel verpasst. Ich fing also mit meiner Arbeit an, kümmerte mich um ein paar Ablagen, glich ein paar Aussagen mit Polizeiberichten ab, sowas eben. Ich brauchte ja wohl nicht zu erzählen, wie ein Tag im Archiv so aussieht. War ein ruhiger Tag. Abgesehen davon, dass Martin davon überzeugt war, einen dieser silbernen Würmer gesehen zu haben und wir eine halbe Stunde damit verbracht haben, ihn zu suchen.
Ja, erinnere mich nicht daran.
Ach komm, es ist nicht seine Schuld, dass er von einem seltsamen lebenden Wurmgebilde verfolgt wird.
Ich weiß, aber es ist schon typisch, dass gerade Martin das passiert ist, oder? Ich meine, wenn hier etwas schief geht, scheint es immer ihm zu passieren. Wie auch immer, wir kommen vom Thema ab. Warum hast du das nicht direkt gemeldet?
Willst du mich verarschen? Wäre ein Otto-Normalbürger mit der Geschichte hergekommen, hättest du die Aussage in der Luft zerrissen. Nein, ich dachte mir, ich sollte mehr Beweise finden. Oder die Sache wäre gar nicht erst der Rede wert. Ansonsten ist nichts mehr passiert bis zum Feierabend. Es muss etwa 6:30 gewesen sein. Die Sonne ging also gerade unter und ich machte mich wieder auf den Weg in Richtung Victoria. Das Erste, was mir ungewöhnlich vorkam, war, dass das Café noch geöffnet hatte. Normalerweise schließen die 6, aber die Lichter waren an und die Tür war offen. Ich konnte allerdings niemanden hinter dem Tresen sehen. Und es war nur ein einziger Kunde da. Er saß in genau derselben Position wie an diesem Morgen und trank, was durchaus dieselbe Tasse Kaffee hätte sein können. Ich drehte mich um, zu sehen, ob es noch jemanden gab, der bestätigen konnte, was ich da gerade sah. Die Straße war leer, aber just in dem Moment fuhr ein Auto vorbei. Im gewölbten Glas der getönten Scheiben sah ich ihn dort, den seltsam verzerrten Körper. Schlaksig und schlaff, die Hände groß und scharf. Er sagte nichts, als ich mich hinsetzte, und ich konnte sehen, dass seine Kaffeetasse leer war. Was auch immer mal da drin gewesen war, war schon vor Stunden getrocknet. Er schien darauf zu warten, dass ich ihm eine Frage stellen würde, also fragte ich ihn, was er sei. Darauf lachte er. Das erste Geräusch, das ich von ihm gehört habe, und es klang unnatürlich. Als ob er ganz leise lachen würde, aber jemand hatte die Lautstärke hochgedreht, damit ich es hören konnte. Er sagte, es sei egal, was er sei, er könne es sowieso nicht beschreiben, selbst wenn er es wollte. Was hat er nochmal gesagt? Wie würde sich eine Melodie selbst beschreiben, wenn man sie fragt? Das hat mich, um ehrlich zu sein, etwas verunsichert. Und ich sagte ihm, dass wenn er weiter in billigen Rätseln reden würde, würde ich einfach gehen. Und er entschuldigte sich. Ja, tatsächlich. Er entschuldigte sich und sagte mir, ich könne ihn Michael nennen. Ich wollte ihn nicht Michael nennen. Es schien irgendwie nicht zu passen. Und die Art, wie er es sagte, fühlte sich an, als wäre das definitiv nicht sein Name. Trotzdem, es ist ja nicht so, als hätte ich einen anderen Namen für ihn. Nein, nicht für ihn. Für es. Er saß da und wartete offensichtlich darauf, dass ich ihm eine weitere Frage stellen würde. Also tat ich genau das. Ich fragte es, was es wolle. Seine Antwort war, dass es helfen wolle.
Helfen? Mit was?
Das gleiche habe ich auch gefragt. Wollte es Jane Prentice aufhalten? Es lachte wieder mit dieser seltsamen Lache und sagte mir, dass ich keine Ahnung davon hätte, was wirklich vor sich ginge. Es klang aber nicht so, als hätte es die Absicht, mir mehr zu erzählen. Es schien sich vielmehr über meine Versuche, aus der ganzen Sache schlau zu werden, zu amüsieren. Dann sagte es, dass es sich nicht darum schere, ob ich oder meine Kollegen leben oder sterben, aber dass der Fleischschwarm es immer so eilig habe. Es sagte, es wolle Freunde sein. Als es das sagte, legte es seine Hand auf meine und sie sah vielleicht aus wie eine menschliche Hand, aber sie war schwer. Sie fühlte sich an wie ein nasser Lederbeutel voller schwerer Steine. Scharf, kantige Steine. Ich zog meine Hand schnell weg und stand auf, zu gehen. Ich hatte die Nase gestrichen voll von diesem seltsamen Ding, das wie ein Mensch aussah, aber keiner war und zu allem Überfluss in Rätseln sprach. Als ich jedoch gerade durch die Tür wollte, rief es mir nach und sagte, wenn ich daran interessiert sei, dein Leben zu retten, würde es auf dem Henwell-Friedhof auf mich warten.
Entschuldige, mein Leben retten?
Ja, es hat dich beim Namen genannt. Dich und Martin und Tim.
Das ist beunruhigend.
Das war es wirklich. Damals habe ich versucht, es zu ignorieren. Ich ging nach Hause und schlief so viel ich konnte. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, wie müde ich gestern war, wegen Tims Aprilscherz und so.
Ach, erinnere mich nicht daran.
Nun, ich war ein bisschen durch den Wind. Ich überprüfte das Café auf dem Hinweg und auf dem Heimweg. Ich ging sogar in meiner Mittagspause dorthin. Aber Michael war nicht da. Ein Teil von mir wollte dir sofort davon erzählen, um eine Aussage abzugeben. Aber selbst wenn du mir geglaubt hättest, wusste ich, dass du versuchen würdest, mir den Besuch des Henwell-Friedhofs auszureden. Und ich hatte mich gerade erst entschlossen, hinzugehen. Ich wusste nicht, ob das, was Michael gesagt hatte, eine Drohung oder eine Warnung oder einfach eine Lüge war. Aber ich beschloss, dass ich das Risiko nicht eingehen konnte. Also ging ich zum Friedhof. Die Sonne begann unterzugehen, als ich dort ankam, und die Tore des Friedhofs wurden von dem hellen Orange des sterbenden Tages beleuchtet. Es hatte früher am Tag geregnet, und die Wasserlachen spiegelten die leuchtenden Farben des Himmels wider. Henwell ist ein alter Friedhof, und hinter den Mauern konnte ich die verwitterten alten Grabsteine sehen, die regungslos dastanden. Wie sich herausstellte, brauchte ich gar nicht auf den Friedhof zu gehen. Michael wartete neben den hohen Eisentoren auf mich, als ich ankam. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick auf sein Spiegelbild in einer der tiefen Pfützen und erschauderte, als ich ihn wieder sah. Den entstellten Körper und die geschwollenen, knochigen Hände. Er sagte nichts, als ich ankam, nickte mir nur zu und zeigte mir an, ihm zu folgen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dort gestanden und auf mich gewartet hatte. Ich hatte erwartet, dass wir auf den Friedhof gehen würden, aber stattdessen ging Michael die Straße hinunter in Richtung einer nahen Häuserreihe. Auf dem Schild an der Straße stand Azalea Close. Die meisten der Gebäude waren in gutem Zustand, aber am Ende gab es eines, das verlassen aussah. Vielleicht war es einmal eine Kneipe gewesen, aber jetzt waren alle Fenster mit Blechen vernagelt und mit Schmutz und Graffiti bedeckt. Die Tür jedoch war offen und schwang leicht. Michael ging hinein und erwartete offensichtlich, dass ich ihm folgte, was ich auch tat. Drinnen war es dunkel und staubig. Ich ärgerte mich über mich selbst, dass ich nicht daran gedacht hatte, eine Taschenlampe mitzunehmen, aber es kam gerade genug von der untergehenden Sonne durch die Tür, dass ich etwas erkennen konnte. Es war eindeutig einmal eine Kneipe gewesen und die Bar schien noch intakt zu sein, wenn auch von Holzwürmern zerfressen. Obenauf stand etwas, das wie ein Werkzeugkasten und ein kleiner Feuerlöscher aussah. Ich wollte Michael gerade fragen, warum wir hier waren, als ich es hörte. Ein tiefes, nasses Stöhnen, das vom anderen Ende des Raumes kam, wo das Licht nicht hinreichte. Es klang wie jemand, der große Schmerzen hatte. Ich ging auf das Geräusch zu. Als ich näher kam, gewöhnten sich meine Augen langsam an die Dunkelheit, und ich sah, dass der Boden mit Leichen, sich windenden Dingern bedeckt war. Ich hatte mir Martins Aussage angehört, nachdem du sie aufgenommen hattest, also wusste ich, was mich da erwartet. Aber davon zu hören, kommt nicht annähernd daran ran, es zu sehen, es zu riechen. Ich war in voller Erwartung, das zu sehen, was Martin beschrieben hatte. Eine sich windende Masse, die einmal Jane Prentice gewesen war. Aber die an die Wand gelehnte Gestalt sah aus, als wäre sie ein Mann gewesen. Die Würmer schlängelten sich durch die Löcher in seiner Haut heraus. Michael hatte es den Fleischschwarm genannt. Und die silbernen Dinger bildeten Ballen dort, wo früher seine Augen gewesen waren. Ich konnte es nicht verhindern und mir entfuhr ein Keuchen. Es war kein lautes Geräusch, und wenn man bedenkt, wie krank ich mich in der ganzen Situation gefühlt habe, glaube ich, dass ich eigentlich ziemlich gefasst war. Aber es war laut genug. Der Kopf schnappte herum, um sich mir zuzuwenden, und löste eine kleine Kaskade von sich windenden Dingern aus. Der Mund öffnete sich. Ich glaube, er versuchte zu schreien, aber es kam kein Geräusch aus seinem Mund. Die Würmer schienen uns ebenfalls bemerkt zu haben und begannen sich mit beängstigender Geschwindigkeit auf mich zuzubewegen. Ich wich zurück, rutschte aber auf einem losen Stück Holz aus und fiel gegen den Tresen. Ich blickte verzweifelt zu Michael, aber es beobachtete mich einfach nur. Ich wurde aus seinem Gesichtsausdruck nicht schlau. Ich versuchte, die Würmer zu zertrampeln, als sie näher kamen, aber es waren einfach zu viele von ihnen. Ich rappelte mich hoch und spürte, wie meine Hand auf etwas Kaltes und Metallisches stieß. Den Feuerlöscher. Ohne nachzudenken zog ich den Stift heraus und drückte den Griff. Eine Gaswolke schoss heraus und zu meiner Überraschung begannen die Silberwürmer zu zittern und zurückzuweichen. Sie verschrumpelten und starben. Ich begann vorwärts zu gehen und erwischte jeden Einzelnen mit dem Gasstrahl. Schließlich stand ich über der Masse aus löchriger und hohler Haut, die einmal ein Mensch gewesen war. Sie schüttelte sich heftig, als sie im Gas verschwand. Danach rührte sie sich nicht mehr. Ich atmete schwer, und das CO2 des Feuerlöschers hatte mich benommen gemacht. Aus irgendeinem Grund überkam mich der Gedanke, dass ich die Taschen checken sollte. Sie waren leer, bis auf ein Portemonnaie. Es war mit Blut und anderen Substanzen verschmiert, aber der Name auf dem Führerschein war noch lesbar. Timothy Hodge. Als ich da stand und das Portemonnaie anstarrte, spürte ich einen scharfen Schmerz in meinem rechten Arm. Ich schaute auf und sah Michael, der mir in die Schulter griff. Seine Finger waren lang und verzerrt, als sie durch meine Haut griffen und sie wie Papier zerschnitten. Ich schrie auf. Nach ein paar Sekunden zog er seine Hand zurück. Er hatte einen einzelnen silbernen Wurm zwischen den Fingern, der erbärmlich in seinem Griff zappelte. Ich hatte nicht einmal gespürt, wie sich das Ding in meinen Arm gegraben hatte. Danach ist alles ein bisschen verschwommen. Ich erinnere mich, dass ich die Polizei rufen wollte, aber Timothy Hodges Leiche war weg und ich machte mir Sorgen, dass sie mich wegen Hausfriedensbruch mitnehmen würden. Also bin ich einfach gegangen. Michael, oder was auch immer es war, war auch weg. Schließlich schaffte ich es zurück zum Institut, wo ich Martin geweckt haben muss. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, ich nehme an, das tun wir.
Also, was hältst du davon?
Ich weiß es nicht genau. Wir können uns die Sache später noch einmal genauer ansehen.
Ich sollte wirklich kündigen, weißt du. Wir alle sollten das. Ich glaube nicht, dass das hier ein normaler Job ist. Ich glaube nicht, dass das ein sicherer Job ist.
Da hast du wahrscheinlich recht. Willst du kündigen?
Nein. Nein, ich bin einfach viel zu neugierig, schätze ich. Und du?
Nein. Was auch immer vor sich geht. Ich muss es wissen. Ruh dich etwas aus.
Ende der Aussage. Es ist offensichtlich, dass wir nur wenig tun können, um Saschas Erlebnis nachzugehen. Wenn es einer der anderen wäre, hätte ich vielleicht Grund zum Zweifeln gehabt, aber sie ist immer die vernünftigste im Team gewesen. Und wenn sie sagt, dass das passiert ist, dann glaube ich ihr. Dieser Vorfall erklärt zumindest, was mit Timothy Hodge passiert ist. Als ich darauf gestoßen bin, hat mich sein Verschwinden kurz nach seiner Aussage Ende 2014 etwas beunruhigt. Es ist merkwürdig, wie scheinbar unterschiedlich die Auswirkungen von Prentice Befall bei ihm und Harriet Lee waren. Aber ohne weitere Informationen habe ich keine funktionierende Theorie, die das erklären könnte. Was mich an Saschas Aussage am meisten beunruhigt, ist dieser Michael. Sie scheint ziemlich überzeugt zu sein, dass er kein Mensch war, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Praktisch jede Aussage, die ich katalogisiert habe, hat das Paranormale in irgendeiner antagonistischen Form beschrieben. Die Vorstellung, dass es da draußen Dinge gibt, die uns helfen wollen. Aus irgendeinem Grund bereitet mir das mehr Unbehagen als die wurmbefallene Kreatur, die das Institut heimsucht. Sascha hat sich ein paar Tage freigenommen, um sich zu erholen. Und ich werde mit Elias darüber sprechen, ein paar zusätzliche CO2-Feuerlöscher für das Archiv zu besorgen. Ende der Aufnahme.
Das Merknis-Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.